sich einmal vor, dass in diesen kritischen Situationen noch die sogenannte Pressefreiheit der liberalen Demokratie vorhanden ist.
Das Ziel aber muss sein, alle anständigen Deutschen werden Nationalsozialisten. Nur die besten Nationalsozialisten sind parteigenossen.
Hi und willkommen zu Deutschland 3345. Folge 34.5. Josef und Alfred, erster Teil. Für Josef Goebbels begann das Jahr 1934, wie das alte endete. Mit Bergen an Arbeit, wie er genervt in seinem Tagebuch festhielt. Zunächst war der braune Chefpropagandist damit beschäftigt, für seine Berliner Zeitung Der Angriff einen Leitartikel zum Jubiläum der sogenannten Machtergreifung vorzubereiten. In dem Artikel erklärte er den 30. Januar zum Tag der Volksgemeinschaft und kündigte an, das Winterhilfswerk werde verstärkt Lebensmittel- und Kohlegutscheine verteilen. Außerdem schrieb er seinen Leserinnen und Lesern für die Ausgestaltung der Feierlichkeiten das Folgende ins Stammbuch: Freude, Zuversicht und herzliche Genugtuung drücke man am besten durch das Hissen der Reichsfahnen aus. Von äußeren, pomphaften Festen, Fackelzügen und Ähnlichem sei der Not und dem Ernst der Zeit entsprechend Abstand zu nehmen. Kurz vor dem Jahrestag erschien ein weiterer Artikel von Goebbels, diesmal im Flaggschiff der Nazi-Presse, dem Völkischen Beobachter. Unter dem Titel »Mehr Moral, aber weniger Moralin« wetterte er gegen die Sittenriecherei, die vielleicht das Gemeinschaftsleben in einem Nonnenkloster zur Not regeln könnte, die aber in einem modernen Kulturstaat völlig fehl am Platz sei. Später in dieser Staffel werden wir auf diesen Text zurückkommen. Nachdem dessen Korrekturfahnen Goebbels Schreibtisch verlassen hatten, machte er sich an das Skript für seinen nächsten großen öffentlichen Auftritt. Am Abend des 30. Januar sprach er im Berliner Sportpalast, natürlich vor ausverkauften Rängen, zum Jahrestag der deutschen Schicksalswende, wie er es nannte. Nur um die nächsten zwei Tage auf einer Konferenz der NSDAP-Gauleiter zu verbringen. Dieses Arbeitspensum, so beklagte Goebbels in seinem Tagebuch, habe er stets im Eiltempo wie im Fluge zu erledigen. Schuld daran war freilich sein eigener Erfolg. Im Frühjahr 1933 hatte Goebbels die Leitung eines neuartigen Reichsministeriums übernommen. Zwischen Sommer und Herbst des letzten Jahres hatte er es geschafft, seinem Ministerium für Volksaufklärung und Propaganda umfassende Kompetenzen zur Überwachung und Lenkung des Kultur- und Medienbetriebs in Deutschland zu sichern. Egal, ob es um Zeitungen und Zeitschriften, Theateraufführungen, Filmdrehs, Buchveröffentlichungen oder Kunstausstellungen ging, an Propagandaminister Goebbels und seinen Leuten führte nun kein Weg mehr vorbei. Entsprechend hoch war sein Arbeitspensum, zumal er parallel dazu weiterhin große Teile der Parteipropaganda verantwortete. Ohne Zweifel gebot Goebbels Anfang 1934 bereits über beträchtliche Machtmittel. Davon dürfen wir uns aber nicht blenden lassen, denn es gibt eine noch viel wichtigere Dimension seines Erfolges. Goebbels hatte es im vergangenen Jahr wie kein anderer verstanden, die Nähe und das Vertrauen Adolf Hitlers zu gewinnen. Wenn der in Berlin weilte, gab es kaum einen Tag, den er nicht mit Goebbels verbrachte. Für den Propagandaminister hatte das unbeabsichtigte Folgen. Welche? Nun, an diesen Tagen konnte Goebbels de facto nur am Vormittag seine eigentlichen Aufgaben erledigen. Den Rest der Zeit musste er in die Beziehungsarbeit mit Hitler stecken. Und das lag an dem, sagen wir mal, denkwürdigen Arbeits- und Lebensstil des Kanzlers und Naziführers. Ich erinnere gerne noch einmal daran, Hitler stand gewöhnlich erst sehr spät auf und ließ sich dann erst gegen den späten Mittag von ausgesuchten Gästen in der Reichskanzlei zum Mittagsmahl besuchen. Wann das Mittagessen begann, war freilich unberechenbar, denn in der Regel nahm es der Naziführer mit der Zeit nicht so genau. Zu spät kommen durfte man aber auch nicht, wollte man den Zorn des Gastgebers vermeiden. Wer also zur Tafel geladen war, der musste mit einigem Vorlauf erscheinen und Pufferzeit einplanen. Goebbels nahm eigentlich immer an der Mittagstafel teil. Die zog sich oft bis in den Nachmittag hinein. Bezeichnenderweise war Goebbels derjenige, der das Tischgespräch am stärksten prägte. Mit großem Abstand nach Hitler selbst natürlich. Auch die Abende verbrachte Goebbels häufig in der Reichskanzlei. Oft saßen sie dann in wechselnder Gesellschaft bis spät in die Nacht in dem Privatkino, das Hitler hatte einrichten lassen. Der Kanzler liebte Filme und hielt sich für einen großen Cineasten. Seine ausschweifenden Kommentare waren natürlich wertvoll für Goebbels, weil sie ihm halfen, seine eigene Filmpolitik so auszurichten, dass sie Hitlers Zustimmung fand. Doch so begeistert, wie er sich nach außen gab, war der Propagandaminister in Wirklichkeit nicht vom Geschmack Hitlers. Dessen Lieblingsfilm war bezeichnenderweise King Kong. Nicht immer konnte Goebbels also mit dem gezeigten Material viel anfangen. Mehrfach vertraute er seinem Tagebuch an, nur die Anwesenheit von netten und schönen Damen hätten ihm Hitlers Filmauswahl für den Abend versüßen können. Freilich durfte sich Goebbels nicht immer allzu offensichtlich der Gesellschaft fremder Frauen erfreuen. Denn gelegentlich brachte er seine eigene Ehefrau Magda mit. Magda Goebbels war vermutlich das wichtigste Bindeglied zwischen ihm und Hitler. Magda verehrte ihren Führer aus vollem Herzen. Bis heute hält sich die Behauptung, die bildschöne und in der Oberschicht gut vernetzte Blondine hätte den kleingewachsenen und humpelnden Goebbels nur deshalb geheiratet, um Zugang zu Hitler zu bekommen. Wie viel Wahrheit in diesem Gerücht steckt, lässt sich nicht sagen. Es reflektiert aber vor allem ihre viel spätere Stellung als inoffizielle First Lady des Dritten Reiches. Sehr wohl belegt ist aber, dass Magda 1934 und in den Jahren davor engen Kontakt zu Hitler pflegte, ganz unabhängig von ihrem Mann. Der Naziführer verbrachte so manchen Abend im Heim der Goebbels, oft blieb er bis spät in die Nacht. Falls ihr euch an den Reichstagsbrand in Folge 3311 erinnert, Hitler hörte davon in der Wohnung der Goebbels am Reichskanzlerplatz. Nicht immer ging es bei diesen Besuchen darum, Zeit mit seinem Propagandaminister zu verbringen. Wenn der aus der Wilhelmstraße nach Hause kam, war Hitler manchmal schon da und plauschte angeregt mit Magda. Es kam auch vor, dass Goebbels Frau den Kanzler zu Veranstaltungen begleitete. Und als im April 1934 das zweite Kind der Familie auf die Welt kam, eine Tochter namens Hildegard, kurz Hilde, besuchte Hitler Mutter und Kind bereits 2 Tage nach der Entbindung im Krankenhaus. Auch bei den Familienausflügen und Urlauben der Goebbels war Hitler gerne mit von der Partie. Im März 1934 kaufte man ein Sommerhaus am Wannsee im Dorf Kladow am äußersten Rand von Berlin. Einen Monat später besuchte Hitler die Familie das erste Mal in Kladow und war hellauf begeistert von der Anlage. Gemeinsam mit seinem Propagandaminister schipperte der Naziführer stundenlang in einem schnellen Motorboot über den See und die angrenzenden Wasserwege. Das Boot hatte Goebbels erst gerade erworben. Ob Hitler auch einmal das Steuer übernahm, ist nicht bekannt. Der Propagandaminister selbst jedenfalls verzichtete stets. Er überließ das alles lieber seinem Chauffeur. Trotz aller Vertrautheit, Hitlers Unzuverlässigkeit und Launenhaftigkeit zeigte sich auch im Umgang mit den Goebbels. Und das konnte selbst den glühenden Hitler-Verehrer Josef Goebbels zu Weißglut treiben. Im Mai 1934 beispielsweise verabredete man, das verlängerte Pfingstwochenende gemeinsam in Kladow am Wannsee zu verbringen. Doch in der Woche vor Pfingsten war von Hitler dann plötzlich keine konkrete Ansage mehr zu bekommen. Er wollte sich partout nicht festlegen, wann, ja, ob es überhaupt losgehen würde. Am späten Freitagabend platzte Goebbels der Kragen und er schrieb wutentbrannt in sein Tagebuch: Es ist zum Kotzen. Ich warte nicht mehr. Ich haue ab nach Kladow. Erhole mich. Kann ja schließlich nicht ganz Pfingsten warten. Sprach's, packte Magda und die Kinder ein und fuhr aus Berlin raus an den Wannsee. Erst am Sonntag traf die Nachricht ein, Hitler fliege nach München. Man hatte also ruhige Feiertage vor sich. Die Ehe von Magda und Josef Goebbels war alles andere als sorgenfrei. Immer wieder stritten sich die beiden. Oft ging es um Untreue. Also genauer gesagt, Goebbels warf Magda vor, ihn zu betrügen. Was tief blicken lässt in seine Psyche, bedenkt man seine eigenen frivolen Kommentare zu den Kinoabenden in der Reichskanzlei von vorhin. Auch später würde Goebbels bei hübschen Frauen aus seinem Umfeld wenig anbrennen lassen, und seine Position als Herr über den Kulturbetrieb schamlos ausnutzen. Das Band zwischen Hitler und Goebbels wurde in dieser Zeit so stark, dass der Naziführer bei diesen Auseinandersetzungen der Eheleute gelegentlich als Vermittler auftrat. Umgekehrt wandte sich der Propagandaminister in privaten Angelegenheiten an Hitler. So im Frühjahr 1934. Magda Goebbels war nämlich in zweiter Ehe mit Goebbels verheiratet. Neben ihren beiden kleinen Töchtern, die gerade erst geborene Hildegard und die kaum zweijährige Helga, hatte Magda noch einen Sohn aus erster Ehe. Laut der Scheidungsvereinbarung mit ihrem Ex-Mann sollte der 14-jährige Harald just im Frühjahr 1934 in die Obhut seines Vaters übergehen. Mit Hitlers informeller Unterstützung im Rücken erreichte Joseph Goebbels, dass Magdas Ex-Mann einlenkte. Harald blieb bei seiner Mutter und seinem Stiefvater. Diese ganzen Anekdoten zeigen eine Sache. Hitler und Goebbels verband 1934 längst mehr als eine reine Arbeitsbeziehung. Der ewige Junggeselle Hitler fand bei den Goebbels das Familienleben, das ihm selbst abging. Für Joseph Goebbels bedeutete das im Privaten zusätzliche Anstrengungen ohne Frage. Doch im erbarmungslosen Poker um Macht und Einfluss, der innerhalb der Nazi-Riege herrschte, stellte diese unmittelbare Nähe zum obersten Naziführer eine starke Hand dar, mit der Goebbels hohe Einsätze spielen konnte, wie sich zeigen wird. Zugang zu Hitler war der wichtigste Faktor im Herrschaftssystem des Dritten Reiches, das sich in jener Zeit entfaltete. Kommen wir aber noch einmal kurz zurück zu den hitlerschen Mittagstafeln. Während der Tischgespräche war Joseph Goebbels nämlich besonders gut darin, durch Witze und Geschichten gegen die eigenen Konkurrenten und Gegner innerhalb der Führungsriege der Nazis zu sticheln. Natürlich nur, wenn die nicht gerade unter den Anwesenden weilten. Einer, der vergleichsweise selten zu diesen Treffen geladen wurde, war Alfred Rosenberg. Von ihm haben wir vor allem in Folge 33-32 gehört. Vor 1933 hatte Rosenberg wesentlichen Anteil daran, Teile des konservativen Bürgertums für den Nationalsozialismus zu gewinnen. Sein Kampfbund für deutsche Kultur war eine kleine, aber doch recht gut vernetzte Organisation, die sich seit Ende der 20er Jahre erfolgreich als Verteidigerin der deutschen Hochkultur gegen die angeblich vaterlandslose und linksversiffte Kunst der Republik inszenierte. Er selbst gerierte sich als Chefideologe der NSDAP. Ein politischer Beobachter aus dem Ausland bezeichnete ihn deshalb einmal als Parteipapst. Für Joseph Goebbels aber war Rosenberg schon lange vor der Machtübernahme der Nazis nur eines: ein rotes Tuch. Warum genau, das habe ich bereits in der vorhin erwähnten Folge 33-32 erklärt. Kurz gesagt, beide sahen sich als Fachleute für die nationalsozialistische Kulturpolitik und Weltanschauungsfragen. Und das führte zu einer geradezu natürlichen Konkurrenzsituation zwischen den beiden braunen Platzhirschen. Alfred Rosenberg war dabei einige Jahre älter als Joseph Goebbels. Er wurde 1892 in Reval im russischen Zarenreich geboren. Reval heißt heute Tallinn und ist die Hauptstadt von Estland. Und das nur am Rande übrigens immer eine Reise wert. Die Familie Rosenberg gehörte zu den sogenannten Baltendeutschen. Die Wurzeln dieser Minderheit reichen zurück bis ins Mittelalter, als Teile des Baltikums von Mitteleuropa aus erobert wurden. Aus diesen Eroberungszügen heraus etablierte sich in der Region eine multiethnische gesellschaftliche Ordnung. Das Gros der Bevölkerung bestand weiterhin aus Letten, Litauern, Esten und anderen ethnischen Gruppen. Die lebten aber bis weit ins 19. Jahrhundert überwiegend als Kleinbauern, Tagelöhner oder sogar als Leibeigene. An der Spitze der Gesellschaftsordnung stand die Gruppe der deutschsprachigen Kolonisten. Auf dem Land als Großgrundbesitzer, sprich Adlige, und in den Städten als Händler, Handwerker und Beamte. Alfred Rosenberg war, wie schon sein Name vermuten lässt, kein Abkömmling eines Rittergeschlechts. Er stammte aus kleinbürgerlichen Verhältnissen. Einer seiner Großväter war ein Schuhmacher gewesen, der andere ein Eisenbahnbeamter. Sein Vater Woldemar verdiente sein Geld als Kaufmann und hätte der Familie möglicherweise den Aufstieg ins gehobene Bürgertum ermöglicht, wäre er nicht 1904 nach langer Krankheit gestorben. Da seine Mutter ebenfalls bereits tot war, kam der gerade einmal 11 Jahre alte Alfred in die Obhut zweier Tanten. Die beiden Frauen förderten den Jungen, der bald eine große Leidenschaft für das Lesen entwickelte. Anders als zeitgleich der etwa gleichaltrige Hitler verschlang Rosenberg aber nicht Karl May, sondern Goethe, Schiller, Gogol und Puschkin. Aber auch die Romane von Charles Dickens und die Heldenmythen von Thomas Carlyle. Philosophisches und Historisches stand ebenfalls auf dem Leseplan des jungen Rosenberg, darunter deutsche Idealisten wie Herder und Fichte, sowie Emerson als Vertreter einer christlich-kontemplativen Richtung, aber auch die beiden radikalen Neudenker der abendländischen Philosophie, Schopenhauer und Nietzsche. Ganz besonders angetan hatten es Rosenberg aber die Ur- und Frühgeschichte und die damals über rechtsradikale Kreise hinaus äußerst populären Werke von Houston Stuart Chamberlain. Über Chamberlain gäbe es jetzt viel, sehr viel zu berichten. Aber wir wollen ja das Thema dieser Folge nicht aus dem Blick verlieren. Vielleicht werden sich die Kollegen von Alle Zeit der Welt ja demnächst einmal ausführlich seinem Lebensweg widmen, der voller innerer Widersprüche und verrückter Zufälle war. Für Alfred Rosenberg wurde Chamberlains Werk wichtig, weil es ihm die Tür öffnete, hinab in die niederträchtige Gedankenwelt des Antisemitismus und Rassismus. Von praktischem Nutzen war Rosenberg dieses Wissen jedoch zunächst nicht. Nach seiner Schulzeit wollte er etwas aus sich machen und wählte deshalb ein praktisch veranlagtes Studienfach, nämlich Architektur. Nach Beginn des Ersten Weltkrieges verschlug es den Studenten Rosenberg aus dem Baltikum nach Moskau, wohin seine Fachhochschule evakuiert worden war. Hier wurde er 1917 Zeuge sowohl der Februarrevolution, die den Zaren zu Fall brachte, wie auch der sogenannten Oktoberrevolution. Die fand übrigens nicht im Oktober statt, sondern im November und war in Wirklichkeit mehr ein Putsch einer kleinen Kaderpartei unter einem gewissen Lenin als eine Revolution. Aber auch das wollen wir hier nicht vertiefen. Rosenberg stand den politischen Umbrüchen im Russischen Reich ablehnend gegenüber. Insbesondere Lenins Bolschewiki verachtete er. Nicht, weil er Demokrat gewesen wäre, sondern weil er hinter der Oktoberrevolution eine jüdische Verschwörung witterte. So erwachte durch die Oktoberrevolution der Virus des Antisemitismus in Rosenberg, den er sich während seiner Jugend bei der Lektüre von Chamberlain und anderen populären völkischen Schriftstellern zugezogen hatte. Der radikale Judenhass erfasste Rosenberg wie ein chronisches Fieber und würde ihn begleiten, bis er am 16. Oktober 1946 in der Sporthalle des Justizgefängnisses von Nürnberg seinem Schöpfer gegenübertrat. Aber ich greife den Ereignissen vor. Nach dem Abschluss seines Studiums 1918 kehrte Rosenberg zunächst in seine Heimatstadt Rewald zurück, wo er sogleich mit politischen Reden auf sich aufmerksam machte. Es dauerte nicht lange und der gigantische Bürgerkrieg, der auf Lenins Machtergreifung folgte, erfasste auch das Baltikum. Anders als so mancher stramm rechtsorientierter Baltendeutsche zog es Rosenberg nicht in den Kampf gegen die Rote Armee. Er sah sich damals schon lieber als Krieger des Geistes. Mit echten Schwertern konnte er nichts anfangen. Er bevorzugte die Feder. Im Winter 1918-1919 floh Rosenberg deshalb nach Deutschland und landete schließlich in München. Hier knüpfte er rasch Kontakte zu anderen Baltendeutschen und trat bereits im Frühjahr 1919 bei rechtsradikalen Kundgebungen auf. Trotzdem fiel es ihm nicht leicht, Fuß zu fassen in der fremden Stadt. Er sprach nämlich besser Russisch als Deutsch und sein starker Akzent verriet sofort seine Herkunft. Das und vielleicht auch sein Nachname machten ihn in den Augen vieler Gleichgesinnter verdächtigt. Außerdem verfügte er nur über bescheidene Finanzmittel, hatte kein festes Einkommen und musste, da er bis 1923 formal russischer Staatsbürger blieb, jederzeit fürchten, ausgewiesen zu werden. In dieser Situation zahlte sich nun aus, dass Rosenberg seinen Lesehunger aus der Jugendzeit mittlerweile ins Produktive gewendet hatte. In den letzten Jahren hatte er intensiv daran gearbeitet, eigene Schreibfertigkeiten auszubilden und war deshalb in der Lage, in kurzer Zeit lange Texte zu Papier zu bringen. Wenn er seine Ideen nicht mit dem gesprochenen Wort unter die Leute bringen konnte, dann eben mit Büchern. Und da München nicht von ungefähr als das rechtsradikale Mekka jener Zeit galt, gab es hier die richtige Infrastruktur für sein Vorhaben. Rosenberg war erst kurze Zeit in der Stadt, da knüpfte er bereits Kontakte zu dem Verleger Julius Friedrich Lehmann. Lehmann war nicht irgendjemand, sondern seit Jahrzehnten führend in einem nischigen, aber durchaus verkaufsstarken Segment des Buchmarktes: Rassismus und Antisemitismus. Über Lehmann brachte Alfred Rosenberg in den nächsten Jahren eine ganze Reihe von Büchern heraus, die sich so passabel verkauften, dass sie seinen Lebensunterhalt sicherten. Darunter waren Schriften mit vielsagenden Titeln wie »Die Spur des Judens im Wandel der Zeit«, »Das Verbrechen der Freimaurerei«, »Judentum, Jesuitismus, deutsches Christentum«, »Börse und Marxismus« oder »Der Herr und der Knecht« oder auch »Die Hochfinanz als Herrin der Arbeiterbewegung in allen Ländern«. Ganz ähnlich wie bei Ernst Röhm, so kreuzten sich auch Rosenbergs Bahnen über kurz oder lang mit denen von Adolf Hitler und der NSDAP. Rosenberg wurde Mitglied, vielleicht auf Anraten seines Verlegers Lehmann. Der gehörte zu den frühen Förderern der Nazis in München. Vielleicht war es aber auch gerade umgekehrt. Wie auch immer Rosenberg in der NSDAP landete, da war er nun. Und profilierte sich in den kommenden Jahren, nicht zuletzt wegen seiner unermüdlichen schriftstellerischen Arbeit, als Chefideologe der Partei. Was genau seine Rolle als inoffizieller Chefideologe oder Parteipapst ausmachte, damit werden wir uns in den folgenden Staffeln immer wieder auseinandersetzen. Versteht das Folgende deshalb vor allem als erste Annäherung. Von Anfang an bestand Rosenbergs Leistung, wenn man seinen Einsatz für den Nationalsozialismus denn so nennen will, darin, der nationalsozialistischen Ideologie einen pseudowissenschaftlichen und pseudophilosophischen Anstrich zu verpassen. Der baltendeutsche Architekt profitierte zeitlebens von seinen umfassenden Lektüreerfahrungen und seinem Schreibfleiß. Er formulierte gerne wortgewaltig und lehnte sich dabei eng an den philosophischen und kulturellen Bildungswortschatz der damaligen Zeit an. Das verlieh seinen Schriften die nötige Glaubwürdigkeit. Zugleich war er, mit bestimmten Einschränkungen, gerade wegen seines breiten Hintergrundwissens dazu in der Lage, seine Texte den jeweiligen politischen Erfordernissen anzupassen. Das soll jetzt nicht heißen, Rosenberg wäre ein Zyniker gewesen. Nach allem, was wir wissen, war er von seinen eigenen Gedanken und von seiner Mission zutiefst überzeugt. Wie Hitler auch, verstand Rosenberg die nationalsozialistische Weltanschauung nicht als konkrete Handlungsanweisung. Der Nationalsozialismus hatte keinen Masterplan, sondern fußte in Rosenbergs Augen auf Grundprinzipien, auf Grundhaltungen, die politisch flexibel handhabbar bleiben mussten. Sein vermutlich erfolgreichstes Werk war das 1930 veröffentlichte Buch »Der Mythos des 20. Jahrhunderts«. Rosenberg hatte es bewusst als Fortsetzung eines Bestsellers der rassistisch-antisemitischen Literatur angelegt, nämlich Chamberlains, die Grundlagen des 19. Jahrhunderts. In seinem Mythos entwickelte Rosenberg eine Art nationalsozialistische Geschichtsphilosophie, indem er Zeitgeschichte und Esoterik, Politik und Antisemitismus, Gesellschaftskritik und Rassismus munter miteinander vermischte. Der braune Weltanschauungsbrei, der dabei herauskam, klingt dann etwa so. Sämtliche heutigen äußeren Machtkämpfe sind Auswirkungen eines inneren Zusammenbruchs. Eingestürzt sind bereits alle Staatssysteme von 1914, ob sie auch teilweise formal noch weiter bestehen. Zusammengebrochen sind aber auch soziale, kirchliche und weltanschauliche Erkenntnisse und Werte. Kein oberster Grundsatz, keine höchste Idee beherrscht umstritten das Leben der Völker. Gruppe ringt gegen Gruppe, Partei gegen Partei. Nationaler Wert gegen internationale Lehrsätze, starrer Imperialismus gegen um sich greifenden Pazifismus. Die Finanz umschlingt mit goldenen Stricken Staaten und Völker. Die Wirtschaft wird nomadisiert, das Leben entwurzelt. Das Blut, welches starb, beginnt lebendig zu werden. In seinem mystischen Zeichen geht ein neuer Zellenbau der deutschen Volksseele vor sich. Gegenwart und Vergangenheit erscheinen plötzlich in einem neuen Licht und für die Zukunft ergibt sich eine neue Sendung. Geschichte und Zukunftsaufgabe bedeuten nicht mehr Kampf von Klasse gegen Klasse, nicht mehr Ringen zwischen Kirchendogma und Dogma, sondern die Auseinandersetzung zwischen Blut und Blut, Rasse und Rasse, Volk und Volk und das Ringen von Seelenwert gegen Seelenwert. Intellektuelle Ergüsse dieser Art waren Rosenbergs Stil, ohne Frage. Aber dieser Stil kam nicht bei allen in der Partei an. Selbst Hitler gab zu, er habe den Mythos nur angelesen und die Lektüre als schwer empfunden. Was für Rosenbergs Stil galt, galt genauso für seine Ideen. Seine Auslassungen über die geistigen Fundamente des Nationalsozialismus blieben nie unwidersprochen. Am geringsten waren die Reibungspunkte noch beim eigentlichen Wesenskern der braunen Bewegung, dem Antisemitismus. Jedenfalls bei der, in Anführungszeichen, Problemanalyse. Sobald es um konkrete politische Maßnahmen ging, fingen schon die Diskussionen an. Grundsätzlicher Natur war da schon der Widerstand gegen Rosenbergs Faible für neuheidnische Ideen, denen er auch im Mythos breiten Raum gab. Nicht von ungefähr unterstützte er 1933 fleißig die deutschen Christen dabei, alles Jüdische aus Theologie und Kirche zu entfernen. Nach der Machtergreifung musste Rosenberg dann aber mit ansehen, wie andere Parteigenossen bevorzugt wurden und in hohe Staatsämter gelangten. Allen voran natürlich sein Intimfeind Joseph Goebbels. Selbst noch 1946, als Goebbels tot war und Rosenberg auf das Urteil im Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher wartete, hatte er für ihn nur Verachtung übrig. In Aufzeichnungen, die er in seiner Zelle im Justizgefängnis Nürnberg anfertigte, nannte er Goebbels gar den Mephisto unserer einst so geraden Bewegung. Nur um dann wenig später nachzulegen: Ich wollte dem Mephistoteles nicht gekränkt haben, als ich Goebbels den Mephisto Hitlers nannte, denn dieses Format hat er nie erreicht. Ich bin tatsächlich geneigt, dieser Einschätzung von Goebbels Person in Teilen zuzustimmen. Nur, wenn Joseph Goebbels der Teufel war, wer war dann Alfred Rosenberg? Der Papst? Wohl kaum. Luzifer scheint treffender. Mein Name ist Jonas Stephan und das war Folge 34.5 von Deutschland 33.45. Diese Woche gibt es aus Zeitgründen leider keine längere Abmoderation. Wir hören uns nächste Woche wieder mit dem zweiten Teil von Josef und Alfred. Bis dahin!